Auch für mich ist das noch relativ ungewohnt, hier in meinem Revier zu sitzen, vor einer Kamera, um mit euch zu kommunizieren. Aber so ist das manchmal im Leben. Andere Zeiten verlangen nach anderen Lösungen. Und vor allem bin ich dankbar, dass sich in unserer Gemeinde so schnell so viele Leute gefunden haben, die bereit sind und die fähig dazu sind, auf diese Weise dafür zu sorgen, dass ihr mich jetzt sehen und mich jetzt hören könnt. Schön, dass Gott uns Gaben gegeben hat, die wir auch auf so unkonventionelle Weise einsetzen können, um ihn groß zu machen, damit wir in Gemeinschaft mit ihm, aber auch untereinander treten können. Und wir merken jetzt in Zeiten, wo wir mit einem Mal so schnell etwas verloren haben, nämlich unser Miteinander, unsere Gemeinschaft, wie wertvoll das eigentlich ist. Und es ist im Leben manchmal so, dass man den Wert von Dingen immer erst dann erkennt, wenn man sie nicht mehr hat. Trotzdem wollen wir zuversichtlich in diese vor uns liegende Zeit sehen, weil wir in Gottes Hand sind und weil sein Heiliger Geist uns auch über Quarantäne und Grenzen und Ausgangssperren hinweg verbinden kann. Und so freue ich mich jetzt auf die nächsten Minuten mit euch und möchte auch deshalb noch mit uns beten und um Gottes Segen bitten. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, danke, dass du uns lieb hast und danke, dass du bei uns bist. Auch in einer Welt, wo zurzeit scheinbar alles drunter und drüber geht, da haben wir in dir einen sicheren Hort, eine feste Burg, einen starken Halt. Und wir wollen uns an dir orientieren. Wir wollen in dieser Zeit nicht auf die Nachrichten starren und uns davon lähmen lassen, sondern wir wollen auf dich sehen und wollen um deinen Heiligen Geist bitten und darum, dass du uns in deinem Wort jetzt groß wirst, dass du uns Orientierung gibst, Trost gibst, Hilfe und Halt in dieser scheinbar so haltlosen Zeit. Amen. Als mir Daniel erzählte, dass ihr euch im Input in den nächsten Wochen mit dem Propheten Daniel beschäftigen wollt, da war ich erstaunt und erfreut zugleich. Wer sich nämlich Daniel anschaut und Daniel als Vorbild nimmt, der will auf jeden Fall nicht den leichten Weg gehen. Der sucht nicht das Naheliegende und man könnte im heutigen Jargon sagen, der hat Eier. Wer sich auf Daniel einlässt, der signalisiert sehr deutlich, dass er nicht einfach nur fromm sein will, nicht nur ein bisschen was Religiöses sucht, sondern, das behaupte ich jetzt hier mal an dieser Stelle, der sucht Wege, die sich von den üblichen Wegen unterscheiden. Der sucht nicht den Mainstream, der sucht etwas grundsätzlich Neues für sein Leben. Der sucht ein Leben, das nicht mit dem zu tun hat, was wir heute als gemeinhin erstrebenswertes Leben vorgelebt oder vielleicht sogar vorgegaukelt bekommen. Für den Input heute hat mir Daniel das dritte Kapitel zugedacht. Und ich habe lange überlegt, welche Verse ich da herausnehme. Bis ich aber zu dem Schluss gekommen bin, ich lese euch einfach das ganze Kapitel vor. Ich will mich anschließend bemühen, mit meinen Ausführungen kurz zu halten. Ich halte das für die bessere Variante als umgekehrt, nämlich den Bibeltext zu kürzen, stattdessen meine Einlassungen auszuweiten. Die Bibel, die ist das Original. Und im Zweifelsfall sollte man sie dem Menschenwort immer vorziehen, weil sich Gott darin uneingeschränkt uns zeigt. Und ich glaube, nichts ist gerade in unserer heutigen Zeit so wichtig wie das, dass wir einen Blick auf das Original, auf Gott selbst werfen und ihn befragen, wie er sich unser Leben und das Leben in unserer Welt für heute, aber auch für die Zukunft vorstellt. Ich lese uns also das dritte Kapitel aus dem Buch des Propheten Daniel vor. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und alle Mächtigen im Land, dass sie zur Weihe des Bildes zusammenkommen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, die Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Land zur Weihe des Bildes, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie stellten sich vor dem Bild auf, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, euch Völkern, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Als sie nun den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und aller anderen Instrumente hörten, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du, König, hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen, das goldene Bild anbeten sollen, wenn sie den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und einer Doppelflöte und aller anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbete, sollte in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da judäische Männer, die du über die einzelnen Ämter im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer verachten dich, o König. Sie ehren dein Gebot nicht und beten das Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie, wollt ihr Schadrach, Meschach und Abednego meinem Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und einer Doppelflöte und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fing an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Und er befahl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten und anderen Kleidern gebunden und in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng und der Ofen überaus heiß war, tötete die Feuerflamme die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Feuerofen, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden und in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt. Und der 4. sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Feuerofens und sprach: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer, und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern, Nationen, Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego größere Macht im Lande Babel. Tja, was für ein unglaublicher Text. Und was für eine unglaubliche Aktualität dieser Text hat. Wir lesen da von einem König, der ein goldenes Bild, also eine große Figur, hat aufrichten lassen, und alle sollten dieses Bild anbeten. Sicher, nun werden in unseren Zeiten nicht mehr große Denkmäler oder Statuen aufgebaut, die irgendjemand anbeten soll. Aber Bilder ideologischer Art sind doch so aktuell wie nie zuvor. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde uns doch ein ganz konkretes Bild vom Menschen, vom Wohlstand, vom Leben in unserer Gesellschaft gezeichnet. Und an diesem Bild hat sich jeder und alles auszurichten. Und wehe, jemand wagt es, diesem Bild zu widersprechen oder vor diesem Bild nicht niederzufallen, diesem Bild nicht zu dienen. Das ist heute nicht anders als damals. Vielleicht sind die Folgen noch nicht so drastisch, aber heiß wird es für jeden, der dieses Bild nicht anbetet. Diesem Bild werden auch Opfer gebracht. 100.000 abgetriebene Kinder jedes Jahr, allein in unserem, einem der reichsten Länder der Erde, sprechen, denke ich, eine deutliche Sprache. Das sind Opfer, die man für den Wohlstand bringt. Das ist ein Niederknien vor dem Bild, das man heute von Wohlstand, von Leben hat. Man vertraut diesem Bild vom Leben alles andere an und erhofft sich dafür Schutz und Reichtum und ein gelingendes Leben. Meiner Frau und mir wurde in unserem Leben mehrfach mit unseren 4 Kindern gesagt, dass wir an unseren nicht so üppigen Wirtschaftsverhältnissen doch selbst schuld seien. Niemand müsse heute 4 Kinder haben. Es hätte Möglichkeiten gegeben, das so zu regeln, dass man nur 2 Kinder hat. Menschenopfer für Wachstum und Wohlstand. Aber das geht ja noch viel weiter. Die Kinder, die es schaffen, nicht abgetrieben zu werden, die stecken wir so früh wie möglich in Aufbewahrungsanstalten, nehmen uns nicht die Zeit für sie, sie in dem Sinne zu erziehen und aufwachsen zu lassen, wie Gott es sich vielleicht für sie gedacht hat. Wir Eltern brauchen die Zeit für das Anbeten, für das Niederknien vor dem großen Bild dieser Gesellschaft. Und wir beugen uns dem allgemeinen Bild dessen, wie man sich unser Leben vorstellt. Welche Folgen das für die betreffenden Kinder hat, ist längst einschlägig bekannt. Psychologen und Forscher, die sich um die frühe Entwicklung von Kindern Gedanken machen, haben da ganz eindeutige Erkenntnisse, aber wir ignorieren diese. Ich habe zum Beispiel eine wertvolle Fotoausrüstung, die war nicht ganz billig gewesen. Ich würde nicht im Traum auf die Idee kommen, jeden Tag diese Ausrüstung jemandem 6, 8 oder noch mehr Stunden anzuvertrauen, weil ich Angst hätte, dieser Fotoausrüstung könnte Schaden zugefügt werden. Warum haben wir diese Angst nicht bei unseren Kindern? Fast jede zweite Ehe wird in unserem Land inzwischen geschieden. Sicher gibt es da eine Menge Ursachen und Gründe dafür, aber eine Ursache schwingt doch bei fast jeder Trennung, egal ob es eine Ehe ist oder eine Freundschaft ist, immer mit. Es schwingt immer dieses Bild mit, ich könnte mich verbessern, ich könnte unabhängiger werden von den jetzigen Gegebenheiten. Ich könnte freier werden. Ich könnte mich besser selbst verwirklichen. Wir könnten jetzt endlose Vergleiche weiterführen, wie dieses Bild in unserer Gesellschaft noch aussieht, das aufgerichtet wird und vor dem wir Menschen uns klein machen. Dieses Bild, das unser Leben oft so einengt, oft so in vorgefertigte Bahnen lenkt. Das wirkt ja in alle persönlichen Lebensbereiche hinein. Und vor allen Dingen dieses Bild macht uns das von Gott gegebene Bild für unser Leben ja oft zunichte. Die von Gott geschaffene Ehe wird uns permanent madig gemacht. Das entspricht nicht mehr unserer Zeit, das ist altmodisch. Stattdessen bekommen wir gleichgeschlechtliche Partnerschaften als die angebliche Verlockung präsentiert. Wir bekommen gesagt, was wir essen sollen, was wir wählen sollen, was nachhaltig ist, was nicht nachhaltig ist, was gut für unseren Glauben ist, wie viel Geld wir brauchen, was wir damit machen sollen, wie unser Umgang mit den Generationen zu erfolgen hat und. Schadrach, Meschach und Abednego haben das Spiel nicht mitgespielt. Sie haben sich abgewendet und haben sich geweigert, diesen Spuk mitzumachen. Und das, obwohl klar definiert war, wer das tut, geht ins Feuer. Als sie das konsequent durchgezogen haben, da waren dann die Truppen der Gesellschaft auch nicht weit gewesen. Die waren hellwach und haben die drei beim König sofort verpfiffen. So ist das bis heute. Wer sich weigert, vor dem großen gesellschaftlichen Bild vom Leben in unserer Zeit niederzuknien, der wird verpfiffen, der wird bloßgestellt, der wird gesellschaftlich isoliert. Der König zitiert nun die drei ran und spricht mit ihnen und sagt ihnen klipp und klar, was ihnen blüht, wenn sie bei dieser Weigerung bleiben. Und jetzt kommt für mich das eigentliche Beeindruckende in dieser Geschichte. Das ist für mich noch beeindruckender als die Tatsache, dass die drei am Ende gar nicht verbrennen im Ofen. Die drei haben den Mut, sich auf keine Diskussion mit dem König einzulassen. Die sagen dort wörtlich zu dem König, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, werden wir nicht anbeten. Was für ein Mut dieser drei Männer. Sie haben ihr Leben komplett in Gottes Hände gegeben und das bestimmt jetzt ihr Leben. Wie viel anders würde unser Leben als Christen in dieser Zeit und in dieser Welt manchmal verlaufen, wenn wir diesen Mut der drei Männer hätten. Wenn wir uns so mutig dem Zeitgeist entgegenstellen würden. Wenn wir aufhören würden zu diskutieren und stattdessen Gott gehorsam wären. So wie die drei Männer hier. Tja, und dann kam es, wie es kommen musste. Die drei werden gefangen genommen und es wird ihnen kräftig eingeheizt. Der Ofen wurde noch heißer gemacht als sonst. So heiß, dass sogar die Wachen, die die drei dort in den Ofen brachten, von außen schon verbrannten. Und weil wir das wissen, dass es heiß um uns wird, wenn wir konsequent sind, deshalb scheuen wir uns so sehr davor. Wir sind zum einen fasziniert von dieser Kompromisslosigkeit anderer, und bringen selbst nicht den Mut auf, kompromisslos zu sein. Und deshalb diskutieren wir und wir drehen es so rum und wir drehen es so rum und nochmal anders herum. Und am Ende verdrehen wir selbst Gottes Wort und wundern uns, dass uns sein Schutz abhanden kommt. Daran ist aber nicht Gott schuld, sondern wir entziehen uns dem Schutz Gottes durch unseren Ungehorsam. Die drei gehen gehorsam den Weg bis zum Ende, immer in dem Vertrauen, sie sind in Gottes Hand. Übrigens ein schönes Bild in dieser Passionszeit, auch für unseren Herrn Jesus Christus, der hat das auch so gemacht. Ohne Rücksicht auf die Konsequenzen ging Jesus gehorsam den vorgezeichneten Weg seines Vaters in dieser Welt. Er ging den Weg ans Kreuz, er ging durch das Feuer des Todes hindurch und wurde von Gott errettet zum ewigen Leben. Wir erleben ja gerade in unserem Land und in unserer Welt eine Zeit, wo wir anfangen zu ahnen, dass das Bild, vor dem wir alle niederknieten, dass das vielleicht gar nicht so goldglänzend ist, wie es sich immer dargestellt hat. Dass es vielleicht gar nicht das an gutem Leben und an Wohlstand verspricht, wie es uns immer proklamiert wurde. Dass es vor allen Dingen auch nicht die Sicherheit bringt, die uns immer suggeriert wurde. Am Ende der Geschichte passiert dann noch das Ungeheuerliche. Die Kompromisslosigkeit bringt das Götzenbild der damaligen Zeit zum Einsturz. Der König Nebukadnezar befiehlt, dass man nur noch den Gott dieser drei Männer, also den einzig lebendigen Gott, anbeten darf. Weil die drei Männer Gott treu waren, hat ein gottloses Volk, nachdem es feststellte, dass ihr selbstgemachter Gott nicht funktionierte, die Chance ergriffen, sich am Leben dieser drei Männer zu orientieren und den Gott anzubeten, den diese drei anbeten. Das wünsche ich uns in dieser Zeit, dass das konsequente Leben der Kinder Gottes den Menschen in unserem Land die Chance gibt, wieder Orientierung zu finden. Dass unser Glaube und unser Leben auch in Zeiten der Krise anderen deutlich macht, egal wie das hier ausgeht, wir sind in Gottes Hand. Aber dazu brauchen wir als Gottes Kinder zuallererst den Mut, so kompromisslos unseren Glauben zu leben. So kompromisslos alles in unserem Leben, die Gegenwart und die Zukunft in Gottes Hände zu legen. Vielleicht gibt uns unsere gegenwärtige Zeit mit den anstehenden Veränderungen noch einmal ganz besonders die Chance, unser Leben neu auszurichten. Weil Gott sogar bereit ist, neben Gegenwart und Zukunft auch unsere Vergangenheit zu bewältigen. Lasst uns Gott um Vergebung bitten, wo wir uns mit vor menschengemachten Bildern niederknieten, wo wir nicht konsequent waren, wo wir ihn um seine Ehre beraubt haben und anderen Dingen in unserem Leben die Ehre gegeben haben, wo unsere Angst vor den Konsequenzen größer war als unsere Liebe und unser Vertrauen zu ihm. Wenn man die Geschichte und die Ereignisse mit dem Coronavirus in unserer Welt mal übereinander legt, dann stellt man fest, heiß ist es nicht nur durch den Gehorsam für die drei Männer geworden. Wir erleben gerade, dass es auch heiß werden kann, wenn das selbstgemachte Bild zusammenbricht. Die Frage ist und bleibt doch am Ende nur die, welcher Gott ist am Ende in der Lage, uns durch das Feuer hindurch zu retten? Und die Antwort fällt eindeutig aus. Am Ende, und das ist auch schon unser fröhlicher Ausblick auf Ostern, den wir immer im Auge behalten sollten, am Ende ist Jesus der Sieger. Deshalb mach es wie die drei Männer. Vertrau ihm, gib ihm dein Leben. Kompromisslos. Amen.